Podcast.
Herzlich willkommen zum zweiten Podcast des Campus Climate Café. Bei uns ist heute Sibylle Bauriegel zu Gast. Sie ist Professorin für integrative Geografie an der Europa-Universität in Flensburg. Sibylle lehrt und forscht zu sozial-ökologischer Transformation, solidarischer Stadtentwicklung, feministischer Geografie, Postkolonialismus und Bioökonomie und ist in der Recht auf Stadtbewegung in Hamburg aktiv. Sibylle beschäftigt sich also mit sehr vielfältigen Themen. Mit uns wird sie heute über das Thema Klimagerechtigkeit sprechen. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns zu Gast bist. Herzlich willkommen, Sibylle.
Hallo.
Auch von mir ein herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Würdest du noch was ergänzen zu deiner Person?
Ihr habt mich ja vorgestellt als Professorin für integrative Geografie, vielleicht dazu ein Wort. Geografie, können sich die meisten was darunter vorstellen. Also es geht um Fragen an der Schnittstelle zwischen Mensch- und Umweltverhältnissen. Also wie Umweltveränderung und soziale Verhältnisse miteinander verknüpft sind. Und das Ganze steht natürlich unter dem Dach der nachhaltigen Entwicklung. Und das ist in der Geografie ein sehr großes Thema. Und deswegen bin ich froh, dass es auch in Flensburg an der Universität so einen hohen Stellenwert hat. Und der Hintergrund, dass ihr mich angesprochen habt, zeigt ja auch schon, dass klar ist, die großen Krisen, Umweltkrise, Klimakrise, haben was mit Mensch-Umwelt-Verhältnissen zu tun. Deswegen ist es auch sehr gut, dass es in der Forschung so eine hohe Anerkennung hat, dass auch Professuren zu dem Thema laufen. Und der zweite Grund ist, dass es auch in der Lehre eine große Rolle spielt. Nicht nur für die Studierenden, die in Zukunft vielleicht auch in der Forschung tätig sein möchten, sondern in Flensburg geht es vor allem um Ausbildung von Lehrer und Lehrerinnen. Und gerade im Geografieunterricht spielen Fragen nachhaltiger Entwicklung eine zunehmend große Rolle, also unter dem Stichwort Bildung für Nachhaltigkeit. Und da sind genau diese Fragen von Mensch-Umwelt-Verhältnissen auch im Fokus. Und in Flensburg gibt es außerdem noch einen Studiengang, der heißt Transformationsstudien. Also das sind Studierende, die sich vorgenommen haben, dass sie nach ihrem Studium Krisen mit bearbeiten wollen. Also dass sie in der anstehenden sozial-ökologischen Transformation sich engagieren wollen. Und das ist natürlich auch gut zu wissen, dass das wichtig genommen wird, auch in der Ausbildung. Und in dem Feld bin ich vor allem tätig als Professorin. Und ihr habt ja auch angesprochen, dass ich zu vielfältigen Themen arbeite. Und vielleicht kann ich zu dem Hintergrund noch ein bisschen was dazu sagen, wie es dazu gekommen ist. Ich bin in der Forschung ja schon ein bisschen länger tätig. Ich verstehe mich natürlich selber als Antreiberin von Forschungsthemen. Also ich möchte ja Themen setzen. Und da spielt Klimagerechtigkeit natürlich eine große Rolle. Und da können wir gleich noch ein bisschen intensiver drauf eingehen, was ich darunter verstehe. Und ich sehe meine Aufgabe als Wissenschaftlerin auch immer an der Schnittstelle zwischen institutionalisierter Forschung, also das, was in den Hochschulen stattfindet, und aber auch natürlich meiner aktivistischen Position. Und ich verstehe Forschung auch als eine aktivistische Tätigkeit. Und die Dinge, die ich in der Gesellschaft beobachte und an denen ich teilnehme, an den Auseinandersetzungen, auch Teil der Forschung werden zu lassen. Und wir werden ja uns gleich noch darüber unterhalten, Klimagerechtigkeit ist ja ein normatives Konzept. Also das auch als Aufgabe von Wissenschaft zu verstehen, dass eine Idee von zukünftiger Gesellschaft Gegenstand der Forschung sein muss. Also einmal Forschung verstehen als Themen antreiben und Wege bereiten für neue Perspektiven. Aber natürlich dadurch, dass ich an der Universität tätig bin, bin ich auch getrieben von Forschungsförderung. Und das ist ja vielleicht als Hintergrund auch interessant, warum überhaupt Klimagerechtigkeitsforschung möglich ist. Und ich hatte ein Stichwort ja schon genannt, Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit steht ja auch für Gerechtigkeitsperspektiven. Und das spielt in der Wissenschaft und vor allem explizit auch in der Geografie schon seit den 90er Jahren natürlich eine Rolle. Und die Verbindung zwischen dem Gerechtigkeitsverständnis der Nachhaltigkeit und dem Gerechtigkeitsverständnis in der Klimapolitik, da sollten wir auch drauf eingehen. Aber zu meinem persönlichen Hintergrund, Forschung muss ja finanziert werden. Ja, und in den 90ern wurde sehr viel Nachhaltigkeitsforschung finanziert. Dann wendete sich die Forschungsförderung eher Themen zu der Fragen der Klimaanpassung, spielte in Europa eine große Rolle. Wir haben festgestellt, es gibt negative Klimawandelfolgen, also müssen wir uns auch darüber klar werden, wie wir uns da anpassen können. Dann ging die Forschungsförderung stärker in Energiewendeforschung, also wie können wir auch profitieren von Klimaschutzerfordernissen. Und ich habe mich in letzter Zeit stärker auch mit Fragen beschäftigt, die postkoloniale Perspektiven in der Klimagerechtigkeitsbewegung einnehmen. Und das ist auch ein Punkt, den ich gerne in die Diskussion einbringen würde.
Vielen Dank, Sibylle, für die Einleitung. Du hast auch jetzt schon mehrmals erwähnt, das Thema Klimagerechtigkeit. Und momentan sehen wir in der deutschen Klimabewegung, dass dieses Thema immer mehr sichtbar wird und Bedeutung hat. Wo kommt denn der Begriff eigentlich her oder wie ist er entstanden?
Ja, also der Begriff ist ja noch relativ jung. Wenn man versucht, verschiedene Quellen zu prüfen, kriegt man immer einen unterschiedlichen Ursprungsdatum, aber es dreht sich so ungefähr um 2007, 2009, wo der Begriff vor allem in der deutschen, europäischen Debatte aufgekommen ist. Und ich würde das so beschreiben, dass auch der Begriff zeigt ja, es gibt ein Bewusstsein für eine neue Perspektive. Und ein Impuls war auf jeden Fall der als gescheitert bezeichnete Klimagipfel 2009 in Kopenhagen, wo festgestellt wurde, die Klimadiplomatie, wie sie im Rahmen der UN läuft, geht nicht voran. Also das bringt keine positiven Effekte für den Umgang mit der Klimakrise. Deswegen würde ich den Begriff Klimagerechtigkeit auch immer beschreiben als gerechter Umgang mit der Klimakrise. Ja, es geht ja nicht um eine Gerechtigkeit fürs Klima, sondern um eine Gerechtigkeit für Menschen, die von Klimakrise und zunehmend auch von Klimaschutz betroffen sind. Und der Begriff Klimagerechtigkeit wurde vor allem in Deutschland und Europa vorangetrieben, natürlich im aktivistischen Kontext, wo klar war, wir bewegen uns jetzt nicht mehr im Rahmen von diesen großen Klimakonferenzen und veranstalten große Gegenkonferenzen, sondern wir müssen aktiv agieren und Protest zeigen, vor allem gegen die Kohleindustrie, gegen Ausbau von Flughäfen, also eine starke Gleichsetzung von Klimagerechtigkeit mit Kohlenstoffgerechtigkeit. Ja, also wir müssen die großen Emittenten angreifen, um mit der Klimakrise umgehen zu können. Und die Perspektive, die am Anfang eine große Rolle spielte, die ja auch von Fridays for Future sehr stark eingefordert wurde, Generationengerechtigkeit. Also Klimagerechtigkeitsbewegung wurde von Anfang an ja eher von jüngeren Menschen getragen. Mit Fridays for Future sind es noch jüngere Menschen geworden, die jetzt auf die Straße gehen und einfordern, dass ihre Zukunft auch die gleichen Möglichkeiten haben sollte wie die aktuelle Generation oder die zurückliegenden Generationen vor allem. Und Generationengerechtigkeit, also die zukünftigen Menschen, die auf der Erde leben, sollen auch noch im Rahmen von einer gesunden und lebensermöglichenden Umwelt leben können. Und aus meiner Perspektive hat sich der Begriff der Klimagerechtigkeit in den letzten Jahren dabei erweitert zu werden, weg von Generationengerechtigkeit, stärker auch verstanden als eine Perspektive auf globale Gerechtigkeit. Und mein Interesse, mich stärker auch mit dem Begriff Klimagerechtigkeit, ja, vor allem im letzten Jahr, intensiver zu beschäftigen, war auch eine Reaktion auf die Debatte von Fridays for Future. Weil ich den Eindruck hatte, das ist wunderbar, wenn junge Menschen auf die Straße gehen und vor allem, wenn sie sagen, wir müssen den Wissenschaftlerinnen zuhören, das finde ich natürlich auch schön, aber immer mit dem Ziel, unsere Zukunft soll gesichert werden. Und meine Perspektive eigentlich eine andere ist. Eigentlich sollte der Ausgangspunkt sein, globale Gerechtigkeit. Weil wenn es global gerechte Klimapolitik gibt, ist die automatisch auch für zukünftige Generationen positiv. Und Generationengerechtigkeit blickt natürlich auch immer von der Ich-Person in die Zukunft transferiert und eben nicht mit einer Perspektive auf eine solidarische Gemeinschaft auf der Erde. Und das beobachte ich im Moment, dass es auch bei den aktuellen Protesten gegen die Klimakrise eine größere Bedeutung gewonnen hat, dass es auch stärker internationale Vernetzung gibt, gerade auch im Bereich Fridays for Future. Und dass auch Begriffe wie Intersektionalität, dass es auch um verschiedene Perspektiven geht von verschiedenen marginalisierten Gruppen, die unterschiedlich betroffen sind von der aktuellen Klimakrise. Also die Perspektiven auf die Zeitlichkeit von Gerechtigkeit, nämlich die zukünftige Generation muss im Blick genommen werden, aber auch eine räumliche Perspektive, nämlich globalen Ausgleich von Gerechtigkeit in den Blick zu nehmen und natürlich auch eine soziale Dimension von Gerechtigkeit, dass unterschiedliche soziale Gruppen eine unterschiedliche Geschichte mit der Klimakrise haben und auch aktuell wir, wie wir jetzt hier zusammensitzen und auch die meisten Hörerinnen, sind anders betroffen von Klimawandelfolgen und von der Klimakrise als Menschen, die in tropischen Regionen in den Küstenraum leben. Ja, also da gibt es eine unterschiedliche Gleichzeitigkeit von Klimakrise, wie sie aktuell stattfindet. Und das ist ein zukünftiges großes Thema für die Klimagerechtigkeit, diese unterschiedlichen Dimensionen, einen Blick auf die Zukunft, aber auch Blick auf globale Verhältnisse und unterschiedliche soziale Gruppen gleichzeitig zu betrachten und miteinander zu verbinden.
Um noch mehr ein bisschen auf das Verständnis einzugehen, was ist der Unterschied zur Umweltgerechtigkeit?
Ja, einmal der historische Ursprung. Der Begriff der Umweltgerechtigkeit ist ja schon viel, viel älter, vor allem in den 60er, 70er Jahren entstanden. Man kann Klimagerechtigkeit als einen Teilaspekt von Umweltgerechtigkeit verstehen. Und vor allem bezieht sich auch die Diskussion um Klimagerechtigkeit natürlich ganz stark auf die Geschichte der Umweltgerechtigkeitskämpfe. Und das sind ja auch ähnliche Protagonisten, die hier aktiv sind. Aber ich finde das nochmal sehr wichtig, auch in die Geschichte der Umweltgerechtigkeitskämpfe zu schauen. Und mich interessieren natürlich auch mal so Parallelen. Welche Akteure sind da vor allem die Vorreiterin gewesen? Wie sind diese Kämpfe organisiert gewesen? Und da gibt es Parallelen, aber man kann auch noch viel mehr davon lernen, wenn man sich das genauer anguckt. Die Umweltgerechtigkeitsbewegung hatte aus meiner Sicht mindestens drei Ursprünge. Das, was am bekanntesten ist, sind die Klimagerechtigkeitskämpfe in US-amerikanischen Großstädten, ja, die im Rahmen von der schwarzen Bürgerrechtsbewegung eine große Rolle gespielt haben, wo es darum ging, dagegen zu kämpfen, dass Umweltgifte in Stadtteilen nordamerikanischer Großstädte abgelagert wurden, wo marginalisierte Gruppen gelebt haben, die wenig Rechte hatten. Und das waren primär Stadtteile mit größtenteils einkommensschwachen schwarzen Menschen. Und das wurde auch bezeichnet als toxische Ungerechtigkeit, weil es primär darum ging, giftige Altlasten abzuladen in den Stadtteilen. Das beobachtet man heute in nordamerikanischen Städten auch immer noch. Und daraus haben sich sehr starke Kämpfe entwickelt, die waren sehr stark angeleitet von der Forderung nach lokaler Gesundheit. Also ein gesundes Leben führen zu können in bestimmten Stadtteilen und die sehr stark auch von Frauen angeführt wurden. Und das finde ich schon interessant, auch mit Blick auf Fridays for Future, wo ja auch Frauen sehr stark aktiv sind, dass das in der ursprünglichen Umweltgerechtigkeitsbewegung auch eine Rolle spielte. Und eine weitere wichtige Protagonistin der Umweltgerechtigkeit betrachte ich auch vor allem Rachel Carson. Und auch wenn der Name euch vielleicht nicht bekannt ist, das berühmteste Buch, was sie geschrieben hat, Stummer Frühling, das ist vielen bekannt. Rachel Carson war Wissenschaftlerin, die vor allem gut wissenschaftliche Erkenntnisse zusammenführen konnte und auch publizieren konnte. Hat eine enorme öffentliche Aufmerksamkeit erlangt und hat aber auch in der Wissenschaft eine Riesenablehnung gehabt, weil sie nämlich gegen die Pharmalobby angekämpft hat und auch vor allem in die Öffentlichkeit bringen wollte, dass Pharmakonzerne die Umwelt vergiften durch vor allem DDT. Es ging darum, in der Landwirtschaft und auch in der Grünflächenpflege in den Städten ganz viel Umweltgifte einzusetzen, also Pflanzenvernichtungsmittel. Und sie hat 1962 ihr Buch geschrieben, Stummer Frühling, was eine enorme Aufmerksamkeit in den USA hatte und auch dazu geführt hat, dass es eine bürgerliche Umweltgerechtigkeitsbewegung gab und dass auch die erste nationale Umweltbehörde weltweit gegründet wurde in der USA, die Environmental Protection Agency, die aktuell versucht, Trump abzuwickeln und unwichtig zu machen. Also es gab die ersten Umweltregulationsgesetze. Also das ist ein zweiter Strang, aber es gibt auch eine Umweltbewegung, die stärker aus dem asiatischen Raum kommt. Und am bekanntesten ist die Chipko-Bewegung aus Indien, die auch primär von Frauen angeleitet wurde, die in den 70er Jahren gegen die Abholzung von Wäldern für die industrielle Nutzung gekämpft haben. Und da ging es ganz stark weniger um Gesundheitsfragen, sondern um eine Bewahrung von Lebensgrundlagen. Und es waren vor allem Frauen, weil sie die Bäuerinnen waren, die auch für die Grundversorgung der Familie gesorgt haben. Und eine Protagonistin, die ja heute auch noch sehr aktiv ist, auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung, Vandava Shiva, kommt ja auch aus dem aktivistischen Kontext, die ja auch eine Person ist, die zwischen Wissenschaft und Aktivismus sehr wichtige Impulse gesetzt hat für die Klimagerechtigkeitsbewegung. Und dann gibt es aber auch noch andere, also ich versuche das auch so ein bisschen über die Kontinente verteilt deutlich zu machen, dass es parallele Bewegungen sind. Eine ganz wichtige Bewegung war auch das Green Belt Movement in Kenia. Und auch da gibt es eine treibende Protagonistin, Wangari Maathai, die vielen vielleicht auch bekannt ist. Und das war ein Protest, da ging es eigentlich darum, dass sie auch eine Biologin, auch an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Aktivismus, die beobachtet hat, dass in den 70er Jahren in Kenia, in der Landwirtschaft, es zu Produktionsausfällen gab, weil der Grundwasserspiegel abgesunken ist. Und sie als Biologin wusste, das liegt daran, weil Bäume abgeholzt werden. Und ihre Reaktion war, wir müssen aufforsten. Und daraus ist halt diese riesen Aufforstungskampagne entstanden, wo sie auch festgestellt hat, das ist am erfolgreichsten, wenn sie das mit Frauen zusammen macht, die für diese Aufforstungsprojekte sich engagieren und weil sie auch die Bäuerinnen sind, die dann von den positiven Effekten profitieren. Das spielte sich auch ab 1977 ab. Und war auch eine große Bewegung, die auch bis heute eine große Rolle spielt und dieses Green Belt Movement sich mittlerweile auch als Klimaschutzbewegung versteht. Und noch zurück wieder nach Deutschland. Hier gab es natürlich auch eine Umweltgerechtigkeitsbewegung, die in den 80ern sehr stark war. Zum einen im Kontext von der großen Diskussion um Waldsterben, also 80er Jahre. Das war die Phase, als auch noch große Industriebetriebe, die sehr stark Kohlenstoff emittiert haben, vor allem im Ruhrgebiet zu finden waren und natürlich auch in den Industrieregionen rund um Leipzig. Und in Westdeutschland war der Protest gegen Waldsterben hat eine große Rolle gespielt, aber noch stärker wurde die Umweltgerechtigkeitsbewegung hier angetrieben durch die Atomkraftproteste. Und auch da gibt es eine Frauenbewegung, die hier sehr stark war, nämlich die Mütter gegen Atomkraft, die sich nach dem Tschernobyl-Katastrophe gegründet haben, 86. Und die finde ich wichtig für die heutige Diskussion, weil daraus die ersten Gründungen von Elektrizitätswerken in Bürgerhand entstanden sind. Ja? Also wo sehr schnell klar war, wir müssen auch die Entscheidungshoheit wieder in unsere Hände bekommen und wir gründen jetzt eigene Elektrizitätswerke. Das sind die Elektrizitätswerke Schönau, die vielleicht auch vielen bekannt sind, die sauberen Strom sich ins Haus holen wollen. Also es gibt viele Ursprünge in den 70er, 80er Jahren, die eine Verbindung zwischen Frauenbewegung und Umweltbewegung haben, die die Umweltgerechtigkeitsdebatte vorangebracht haben.
Vielen Dank für den zeitlichen und globalen Überblick. Du hast es auch schon mehrmals erwähnt, dass es eigentlich ein Zusammenspiel zwischen Frauenbewegung und Klimabewegung ist. Warum denkst du, ist das so, dass es größtenteils Frauen sind, die um die Gerechtigkeit kämpfen? Und in dem Fall speziell Klima und Umwelt.
Da kann ich nur Ideen zu äußern. Also zum einen, weil die Aufmerksamkeit für Klimafolgen, also wir können alle nicht das Klima in den Blick nehmen, ja, sondern der Ausgangspunkt sind lokale Folgen des Klimawandels. Und die sind am ehesten spürbar im Bereich Gesundheit und Landwirtschaft. Und das ist aktuell ja auch so. Wenn viel berichtet wird in den Nachrichten über Klimawandelfolgen, dann geht es um Trockenheit in der Landwirtschaft, Ernteausfälle und es geht auch um Gesundheitsbelastung, wenn wir lange Hitzewellen haben, die vor allem in Großstädten dazu führen können, dass wir wochenlang tropische Temperaturen haben und Menschen darunter auch leiden und vor allem junge Menschen und sehr alte Menschen darunter auch sehr starke Belastung spüren. Das hat natürlich was damit zu tun, in Europa die Perspektive auf Gesundheit und die Gesundheit von alten Menschen und jungen Menschen, dass die Sorgearbeit primär bei Frauen liegt. Ja? Und die einfach schnelleren Blick darauf haben, dann müssen wir uns kümmern, ja? Um die Menschen, vor allem Kinder und alte Menschen, die unter den Klimawandelfolgen leiden. Und im globalen Süden kommt noch dazu, dass der Großteil der bäuerlichen Arbeit von Frauen geleistet wird und deswegen auch die Klimawandelfolgen, wenn sie die Landwirtschaft betreffen, hier auch sofort negative Folgen zeigen und sich Frauen dagegen engagieren, dass sie ihre landwirtschaftliche Produktion weiter sichern können.
Du hast gerade erwähnt, dass verschiedene Gruppen sehr unterschiedlich von den Folgen des Klimawandels betroffen sind, aber auch in sehr verschiedenem Maße für seine Entstehung verantwortlich sind. Dementsprechend sind die Perspektiven auf die Klimakrise auch anders. Der globale Süden ist zum Beispiel stärker betroffen als der globale Norden. Weltweit sind aber zum Beispiel auch Frauen von den Auswirkungen stärker betroffen als Männer. Innerhalb von Städten sind die Auswirkungen in den Stadtteilen unterschiedlich. Ärmere Stadtteile sind stärker betroffen als reichere Stadtteile, in denen die Umweltbelastungen im Durchschnitt geringer sind, weil dort zum Beispiel die Bevölkerungsdichte niedriger ist, was weniger Autoverkehr bedeutet, oder weil die Industrie in ärmere Stadtteile ausgelagert wird. Es spielt also eine Rolle, welche Möglichkeiten verfügbar sind, wenn es darum geht, den Folgen des Klimawandels auszuweichen, sich ihnen anzupassen und dass sie oft ausgelagert werden. Was würdest du sagen, wie groß ist das Bewusstsein dafür, welche Rolle spielen Allianzen und wie groß ist das Intersektionalitätsverständnis in der Klimabewegung in Deutschland, also die Erkenntnis, dass sich Ungleichheitsverhältnisse und Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Herkunft oder Klasse überschneiden und multiplizieren?
Einerseits würde ich sagen, eine sehr große, also wenn ich mir die Diskussionen anschaue, aber auch eine sehr kleine, wenn ich mir anschaue, welche Personen denn aktiv sind und welche Personen gehört werden. Und vielleicht mal ausgehend von internationalen Netzwerken. Es gibt ja sehr viele Netzwerke und das ist vielleicht ja auch ein positiver Impuls der internationalen Klimaverhandlungen, vor allem im Rahmen der großen Klimagipfel, weil es ja über Jahrzehnte mittlerweile immer Alternativgipfel gab. Und das war ja ein Ort, es fand regelmäßig statt, das war ein Anlass, dass viele Menschen zusammengekommen sind. Das war auch ein Anlass, dass europäische Institutionen, die über Finanzmittel verfügen, auch die eingesetzt haben, um Menschen aus dem globalen Süden zu finanzieren, dass sie an solchen Netzwerken teilnehmen können. Ja, also dass sie nicht so, wie wir das jetzt machen, virtuell, sondern dass sie tatsächlich zusammenkommen können. Und es gab ja zum einen diese großen Alternativgipfel im Rahmen der Klimagipfel, die ja regelmäßig im Dezember stattfinden. Es gab auch Alternativgipfel wie das Weltsozialforum, was ja auch viele Jahre stattgefunden hat als quasi Gegengipfel gegen den Wirtschaftsgipfel in Davos. Und das waren wichtige Orte oder auch die großen UN-Frauenkonferenzen, die stattgefunden haben, wo viele Gruppen und auch deren Vertreterinnen zusammengekommen sind. Und es gibt ja nicht nur in Deutschland große Bewegungen, sondern es gibt ja auch schon sehr lange Bewegungen im globalen Süden, wie zum Beispiel La Via Campesina, also die Bäuerinnen- und Bauernbewegung, die schon lange gegen Landenteignung kämpfen, die vor allem in Südamerika aktiv sind, aber die auch ganz wichtigen Impuls gesetzt haben für die Klimagerechtigkeitsbewegung. Es gibt sehr gut vernetzte indigenen Bewegungen, das International Rights for Nature Movement, auch sehr stark, vor allem in Südamerika aktiv, also weil es da ja auch noch viele indigenen Gruppen gibt, vor allem im Amazonasgebiet, die mittlerweile oder schon lange ja sehr gut organisiert sind und auch über die Finanzierung aus den Industriestaaten an großen Vernetzungen teilnehmen konnten. Also das waren wichtige Kristallisationspunkte, wo ja auch ein wichtiger Austausch stattgefunden hat. Wenn man sich die Bilder anguckt von den großen Alternativgipfeln am Rande, auch der letzte große Gipfel in Paris, da habt ihr vielleicht auch noch so Bilder im Kopf, wo Menschen mit indigenem Kopfschmuck und traditionellen Kleidern auftreten und auch die immer in der ersten Reihe der großen Demonstrationen laufen dürfen, sollen, damit auch sichtbar wird, das ist eine globale Bewegung. Ja, also das führt das natürlich, das ist gut, dass auch Personen sichtbar werden und auch Anliegen sichtbar werden. Aber die Frage ist natürlich, wer sind auch immer die Sprecherinnen von solchen großen Netzwerken? Also ich sehe das ein bisschen zwiespältig, das ist gut, dass es die Vernetzung gibt, aber das muss sich auch im alltäglichen Kampf widerspiegeln. Und deswegen mein Hinweis darauf, wenn über Generationengerechtigkeit gesprochen wird, mal sofort globale Gerechtigkeit anmahnen und in den Blick bringen. Und wo du auch, also das ist die Ebene der Personen, die zusammenkommen und die Kämpfe, die zusammenkommen. Aber wenn ihr so einen Begriff wie Intersektionalität anspricht, das ist natürlich auch eine intellektuelle Herausforderung. Ja? Also wie kann ich denn verschiedene Unterdrückungsstrukturen denken und miteinander verbinden? Und das ist gar nicht so einfach. Und das geht eigentlich nur, wenn ich mir Unterdrückungsstrukturen genau anschaue, wie sie funktionieren. Und Patriarchat funktioniert anders als Kapitalismus und Rassismus funktioniert auch nochmal anders. Ja, also darum muss es ja eigentlich gehen, diese hierarchisierenden Strukturen miteinander zu verstehen. Und das finde ich auch eine große Aufgabe. Ja? Und deswegen, wenn es solche, also die großen Netzwerktreffen, die ich gerade angesprochen habe, die sind wichtig, damit man auch andere Stimmen hört und auch sieht. Aber eine Auseinandersetzung über solche Unterdrückungsstrukturen, die müssen eigentlich woanders stattfinden. Und dafür finde ich solche Netzwerke wie Ende Gelände sehr wertvoll, die auch dazu übergegangen sind, nicht nur in großen Aktionen, die dann abgefilmt werden, in die Braunkohletagebaue einzudringen, sondern drumherum auch einwöchige Fortbildungscamps zu machen. Ja? Und da finden ja genau solche Diskussionen statt, zu verstehen, wie Kapitalismus und Patriarchat und Rassismus miteinander verwoben sind. Und da stellen ja auch die, die teilnehmen, fest, dass es ganz schön schwer ist, das im Alltag zu verstehen und dem auch im Umgang miteinander nachzukommen. Also dafür finde ich diese Camps total wertvoll, dass sie auch ein Ort sind, zu erproben, wie veränderte Gesellschaftsstrukturen miteinander funktionieren können. Und das läuft zwar auf ganz kleinem Niveau, also auch wenn da 1000 Leute oder mehr zusammenkommen, die versuchen, einen anderen Umgang miteinander zu finden. Aber das hat natürlich auch eine Breitenwirkung, wenn über solche Slogans wie System Change, not Climate Change versucht werden zu leben und das auch in den Alltag zu tragen. Und das sind auch lange Prozesse, aber dafür finde ich ja Generationenübergänge auch wichtig, dass die in solchen aktivistischen Kontexten sind ja in der Regel eher Jüngere, die treibenden Kräfte. Und das ist natürlich wichtig, dass das auch dann in die Zukunft weitergetragen wird, allein dadurch, dass diejenigen auch älter werden und Jüngere nachkommen. Und aber das, was man an Gerechtigkeit, Sozialisation erfahren hat in jüngeren Jahren, ja, bleibt ja auch. Ja. Und also das finde ich auch wichtige Lernorte, miteinander andere Gerechtigkeitsformen zu erproben.
Du hast schon erwähnt, dass es auf jeden Fall ein langer Prozess über Sozialisierung eine ganz große Rolle spielt. Und da spielt auch der Begriff Fridays for Future auch eine Rolle, weil es geht ja um die Zukunft. Aber eigentlich ist doch auch eine Kritik in dieser Bewegung, den Namen dieser Bewegung, weil eigentlich der globale Süden schon sehr lange gegen den Klimawandel kämpft. Welche Verbindung siehst du da so ein bisschen, dass es in Deutschland eine ganz klare Zukunftsversion gibt, aber der Gedanke vom globalen Süden, die schon lange kämpfen, eigentlich gar keinen Raum, also nicht in dem Namen Raum haben. Sie versuchen das zwar umzusetzen, in ihrem Aktivismus zu sagen, wie du sagst, System Change, not Climate Change.
Ich denke über solche Fragen ja auch mit unterschiedlichen Zeitperspektiven nach. Als Aktivistin geht mir das natürlich auch alles viel zu langsam. Da möchte ich, dass in meiner Stadt sofort der Autoverkehr eingestellt wird, dass niemand mehr Kohlestrom bezieht. Das möchte ich, dass sofort passiert. Als Wissenschaftlerin bin ich da ein bisschen geduldiger und hoffe auf gesellschaftliche Veränderung, die von vielen Menschen angetrieben wird. Und die Fridays for Future, ich finde das interessant zu beobachten, wie wird da diskutiert. Und ich würde aber nicht so schnell Kritik äußern an Fridays for Future, weil die Bewegung ist immer noch total jung und vor allem die treibenden Kräfte dieser Bewegung, die sind super jung. Also wo soll die ganze Reflexion herkommen? Ich bin schon immer begeistert, jetzt bei Fridays for Future laufen ja auch viele Podcasts, wie reflektiert über gesellschaftliche und vor allem über Natur-Mensch-Verhältnisse nachgedacht wird. Also das finde ich schon sehr beeindruckend. Und vor allem überlege ich mich dann, ich mir dann immer, wie war ich denn mit 15, 16, 17 Jahren drauf? Ja? Und da hatte ich auch primär lokale, also ich hatte auch eine Protesthaltung, aber die hat sich sehr stark an lokalen Verhältnissen orientiert. Und als Schülerin hatte ich auch schon so einen Sticker, Autos stinken an meinem Fahrrad dran. Ja? Da hatte ich aber auch noch nicht globale Dimensionen im Blick, sondern meine Wohn- und Lebensumwelt und dass das ungesund ist, diese ganzen Autos. Das war in den 80ern. Ja? Und wenn ich jetzt in meiner Stadt, ich lebe immer noch in einer ähnlich großen Stadt, da hat sich im Prinzip nichts geändert seit diesen kleinen Protesten, an denen ich als Jugendliche beteiligt war. Die ersten Demos, an denen ich teilgenommen habe, da ging es um Fahrpreiserhöhung im öffentlichen Nahverkehr. Das ist immer noch ein Riesenthema und ist leider überhaupt nicht besser geworden. Ja? Und also damals war uns auch schon klar, was die wichtigen Themen sind. Und wir haben sie aber auch nicht schnell genug durchgebracht. Und ein anderes Thema der Proteste in meiner Jugend in einer norddeutschen Großstadt waren Abrüstungsdemos im sogenannten Kalten Krieg. Ja? Und das sind natürlich auch immer noch genau die gleichen bleibenden Themen. Wie verbindet man Umweltgerechtigkeit, lokale Perspektive auf Umweltgerechtigkeit und Fragen des globalen Friedens und der solidarischen Gemeinschaft auf der Erde? Und also wenn ich mir das angucke, meine eigene Biografie, bin ich natürlich total pessimistisch. Ja? Aber andererseits weiß ich auch, dadurch, dass ich jetzt in Flensburg als Geografieprofessorin sitze, das war in den 80er Jahren unvorstellbar. Ja? Dass Menschen, überhaupt Frauen, eine Professur haben in der Geografie, war schon unvorstellbar. Aber dass auch solche Positionen, wie ich sie in die Lehre und in die Forschung einbringen kann, über globale Gerechtigkeitsperspektiven zu diskutieren, da hat sich ja viel verändert. Ja? Nur, dass die reale Situation leider schwer zu knacken ist. Und das müssen wir erstmal wahrnehmen. Und dafür plädiere ich immer dafür, auch zurückzublicken und historische Verhältnisse zu rekonstruieren, um zu sehen, wo sind Punkte, wo Bewegung möglich ist. Und auf jeden Fall auf der Ebene des gemeinsamen sozialen Lernens hat sich viel bewegt und auch Verständnis von Gerechtigkeitsfragen. Aber das wissen wir alle ganz genau. Kapitalismus ist schwierig zu verändern. Ja? Und in den 80ern hat ja auch nochmal ein Trend eingesetzt durch die Neoliberalisierung des Kapitalismus, der vieles noch verschärft hat. Ja? Und das ist einfach eine Riesenaufgabe, die in einer historischen Perspektive schwer zu knacken ist.
Du sprichst gerade die historische Komponente an, dass es schwer zu knacken ist, vor allem wenn wir doch von einer sehr eurozentristischen Perspektive aus immer die Geschichte erzählt bekommen. Wie siehst du oder welche Möglichkeiten siehst du, das abzubauen, weil medial natürlich auch immer überwiegend eurozentristische Perspektiven gezeigt werden?
Also vielleicht antworte ich mit zwei Teilen, weil es ist immer, man kann immer mit Beispielen darauf reagieren und man kann natürlich auch eher theoretisch konzeptionell sich damit auseinandersetzen. Und das würde ich gerne beides machen. Also zum einen ist es natürlich immer wichtig, und darüber haben wir ja gerade auch schon gesprochen, überhaupt Kämpfe im globalen Süden sichtbar zu machen und auch zu erkennen, was diese Kämpfe mit den Kämpfen im eigenen Lebensumfeld zu tun haben. Ja? Und möglichst auch zu erkennen, dass sie sehr viel miteinander zu tun haben und auch eine höhere Anerkennung dafür zu bekommen. Und das sprichst du ja mit dem Begriff Eurozentrismus an, nicht so eine paternalistische Haltung zu haben. Wir haben hier die Ressourcen und wir haben hier das Bildungsniveau, das uns erkennen lässt, was das Problem ist. Und das tragen wir jetzt nach außen in die Welt hinaus. Und das ist natürlich völliger Quatsch, wenn wir uns angucken. Und ich hatte ja schon ein paar Beispiele genannt, an welchen Stellen der Welt Umweltgerechtigkeitsbewegung entstanden ist. Ja, und das läuft natürlich auch weiter. Und ich möchte mal zwei Personen nochmal nennen. Ich habe mich in den letzten Jahren viel mit auch Klimagerechtigkeitsfragen in Ostafrika beschäftigt. Und da ging es nicht um Umgehen mit Klimakrise, sondern es ging darum, Umgang mit Klimaschutzpolitik. Ja? Weil meine Wahrnehmung ist, in vielen Ländern des globalen Südens ist die Klimakrise ist ein Problem, vor allem in Trockengebieten, in Küstenräumen ist das ein großes Problem. Aber grundsätzlich ist eigentlich die Klimaschutzpolitik das viel größere Problem. Und da fallen euch wahrscheinlich auch Beispiele ein. Produktion von sogenannten Agrartreibstoffen. Das war ja vor 10 Jahren auch ein Riesenthema, als alle dachten, die Autos in Deutschland fahren mit Agrartreibstoff. Jetzt sind wir bei Elektro gelandet. Aber riesige Gebiete, industrielle Landwirtschaft in Südostasien und vor allem auch in Ostafrika, die reserviert sind für Biomasseanbau, die energetisch genutzt werden kann. Ja? Also, und das ist die Klimaschutzidee Europas. Ja? Das ist für Europa gut. Das transferieren wir, lagern wir aus in den globalen Süden, weil da gibt es ungenutzte Räume aus unserer Wahrnehmung und da gibt es Entwicklungsbedürfnis. Das ist doch gut, wenn wir da unsere industrielle Landwirtschaft hinbringen und dann profitieren wir alle davon. Und ihr wisst ja auch wahrscheinlich, es gibt gerade Deutschland, ist da Vorreiterin, zu versuchen, das auch als Gewinn für afrikanische Länder zu verkaufen. Im Rahmen von G20 in Deutschland 2017 hat das ja stattgefunden, gab es eine große Publikation, die nannte sich Marshallplan mit Afrika. Und da ist genau das genannt worden. Wir bringen eine industrialisierte Landwirtschaft unter anderem in afrikanische Länder profitieren davon, dass wir unsere Klimaschutzleistung gebracht haben und afrikanische Länder profitieren davon, dass sie endlich Lohnarbeit haben in der Landwirtschaft. Und das ist natürlich total anmaßend. Und mich hat interessiert, wie sieht eigentlich die Umwelt- und Klimagerechtigkeitsdebatte in Ostafrika aus? Und Kenia zum Beispiel hat 2 Friedensnobelpreisträgerinnen, die beide zur Klimaschutz und Demokratisierung gearbeitet haben, ja, und sehr erfolgreich waren. Die eine ist total bekannt, Wangari Maathai, hatte ich eben schon erwähnt, Gründerin des Green Belt Movements und in dem Zuge auch Oppositionspolitik, Demokratiebewegung aufgebaut, Friedensbewegung aufgebaut, Frauenbewegung aufgebaut und Riesenbeitrag für den Klimaschutz geleistet durch diese Aufforstungsprojekte. 2004 hat sie den Friedensnobelpreis bekommen und das allein finde ich schon interessant, dass eine Biologin, also eine Wissenschaftlerin, die aktivistisch aktiv ist für den Umweltschutz, einen Friedensnobelpreis bekommt. 3 Jahre später gab es nochmal einen Friedensnobelpreis an einen Kenianer, der nicht so bekannt ist, Richard Odingo. Und er hat einen Friedensnobelpreis bekommen als Vizepräsident des IPCC. Ja, 2007 war ja das Jahr, wo der IPCC, der Klimawissenschaftsrat, eine enorme Aufmerksamkeit erlangt hat, weil 2007 der IPCC-Bericht publiziert worden ist, wo drin stand, der Klimawandel ist menschengemacht. Ja, und das hat dazu geführt, dass es auch eine allgemeine Akzeptanz in fast allen Ländern der Welt gab, der Mensch hat Klimawandel verursacht, wir müssen jetzt auch entsprechend darauf reagieren. Ja, nicht das Klima ist das Problem, sondern wir sind das Problem. Und Richard Odingo war auch Mitbegründer des IPCC und hat viel zu Folgen des Klimawandels in Ostafrika gearbeitet, Wüstenausbreitung, Trockenperioden und so weiter. Und Wangari Maathai lebt mittlerweile ja nicht mehr. Richard Odingo ist schon sehr alt. Ich hatte aber noch die Gelegenheit, vor ein paar Jahren mit ihm ein Interview zu führen, wo er sehr deutlich gesagt hat, die Agenda der Klimapolitik, es geht immer um Urgency. Ja? Wir müssen ganz dringend was tun. Und die Folge ist, dass einfache Lösungen präferiert werden. Und die einfachen Lösungen sind in der Regel immer marktwirtschaftlich orientierte Lösungen. Also sowas wie, wir müssen schnell Klimaschutzlösungen finden und die können wir am billigsten und schnellsten im globalen Süden realisieren. Er hat gesagt, das, was die einfachen Lösungen heißen, Klimaschutz, Wachstum, Marktintegration. Und wenn wir darauf setzen, haben wir keine Zeit mehr für eine soziale Transformation. Ja? Und das ist im Prinzip auch die Message ja von Wangari Maathai gewesen. Wir müssen nicht nur Bäume pflanzen, sondern wir müssen auch Demokratie neu organisieren. Also soziale Transformation als eine Voraussetzung oder auch eine Begleitung der Klimakämpfe. Und das sehe ich auch als die wichtigste Botschaft, unter anderem von den beiden. Und gerade aus dem globalen Süden ist das immer die Botschaft. Wir brauchen eine soziale Transformation. Und das heißt, auch diese Message ist an den globalen Norden natürlich gerichtet. Ja? Also soziale Transformation und dazu gehört auch eine veränderte Idee von Produktion, Konsum und wie wir die Ressourcen, die uns verbleiben, miteinander teilen wollen.
Du hast geforscht zu Landnutzungskonflikten in Tansania. Wie sieht denn die Klimabewegung dort aus? Gibt es eine organisierte Bewegung und welche Aspekte spielen dort die größte Rolle?
Zur Klimagerechtigkeitsbewegung konkret in Tansania kann ich nicht viel sagen. Und das hat auch damit zu tun, dass es keine große organisierte Klimagerechtigkeitsbewegung gibt. Ich habe mich vor allem damit beschäftigt, was die Folgen von Klimaschutzprojekten in Tansania und Kenia sind, die zu Flächennutzungskonflikten führen, also die großen Landnutzungsprojekte. Und Tansania ist dafür interessant, weil die tansanische Regierung auch auf diesen Vorschlag Europas und vor allem der Bundesregierung einen Marshallplan mit Afrika, es heißt ja extra mit Afrika, ne? Es geht nicht mehr um Entwicklungshilfe, wir transferieren Finanzmittel und dann sollen postkoloniale Staaten mal sehen, wie sie ihre Wirtschaft entwickeln wollen, sondern es geht um ein Geben und Nehmen. Und das führt zu großen Landnutzungskonflikten und solche Begriffe wie Landnahme, also Landgrabbing, ist den meisten auch bekannt, was damit gemeint ist und was die Ursachen sind. Also, dass es Landwirtschaft im großen Maßstab gibt, die dazu führen, dass traditionelle Landwirtschaft nicht mehr möglich ist. Und das ist gerade in Ostafrika ein Riesenthema. Also in Äthiopien ist es noch virulenter, weil die Landeigentumsrechte anders organisiert sind. In Tansania, Kenia, Äthiopien, also jetzt zusammengefasst, die Landrechte liegen beim Nationalstaat, ja, und eben nicht bei denjenigen, die das Land nutzen. Ja. Es gibt keine Landtitel, wie wir das in Deutschland kennen. Ich habe eine landwirtschaftliche Fläche, die ich verpachten, verkaufen kann, vererben kann, sondern es gibt Nutzungsrechte. Und wenn der Staat beschließt, wir möchten jetzt ein großes internationales Agrarunternehmen hier im Land haben und die haben Interesse an der Fläche, dann verpachten wir dem Konzern für 99 Jahre diese Fläche. Ja, also, und damit werden Eigentumsrechte übertragen. Ja. Und das ist der Grund, warum Landgrabbing so eine große Bedeutung hat in Ostafrika. Und es gibt einige Organisationen, die sich genau mit dem Thema beschäftigen. Und eine wichtige Organisation also es gibt eher panafrikanische Organisationen. Das ist eigentlich meine Antwort auf deine Frage. Nationale Klimagerechtigkeitsbewegungen spielen nicht so eine große Rolle. Also schon Kämpfe gegen ganz konkrete lokale Vertreibung für Klimaschutzprojekte. Aber es gibt einige transnationale Netzwerke. Und eins, was eine große Rolle spielt, ist zum Beispiel No Red in Africa Network. RED steht ja für ein Programm, einen Mechanismus der UN-Klimapolitik. Es war eins der ersten Klimaschutzprogramme, die von der UN aufgelegt worden sind. Und da ging es um Waldschutz und Waldaufforstung. Ja, bei den letzten Klimagipfeln war das ja auch das allergrößte Thema. Wir müssen so viel Wald aufforsten und schützen, wie es nur geht, weil das unsere natürlichen Kohlenstoffsenken sind. Ja, also Wald bindet Kohlenstoff und das ist gut für das Weltklima. Und dieses sogenannte RED-Programm spielt vor allem in den tropischen Regionen eine sehr große Rolle und auch in vielen Teilen Afrikas. Und die Wälder, die geschützt werden, was ja erstmal eine gute Sache ist, hat die Folge, dass die landwirtschaftliche Nutzung in den Wäldern verboten sind. Ja, also ich kann nicht mehr reingehen, nichts mehr sammeln, nichts mehr jagen. Also die werden quasi umzäunt und geschützt. Und dagegen gibt es sehr große Proteste in Ostafrika und die bündeln sich in diesem Netzwerk No Red in Africa und die dokumentieren und protestieren gegen Vertreibung für diese Waldschutzprogramme. Und es gibt eine andere Organisation, die interessante Arbeit macht, die heißen PACJA, Pan-African Climate Justice Alliance. Die haben einen ihrer Hauptsitze auch in Nairobi in Kenia und die sind vor allem aktiv, um internationalen Klimaschutzdialog zu unterstützen. Also sie bilden zum Beispiel ganz viel Aktivisten aus, dass die lernen, sowas zu tun, wie wir jetzt gerade tun, Podcasts zu machen, zu publizieren. Wie gehe ich mit Medien um? Wie bringe ich überhaupt die Proteste, die stattfinden in afrikanischen Ländern, in die Öffentlichkeit? Ja? Und dafür ist Wangari Maathai ein Beispiel. Die hat das ja so toll gemacht, dass sie so gut international vernetzt war, dass sie auch so bekannt geworden ist mit dem, was in Kenia passiert. Und das wird als Vorbild genommen, um auch andere Aktivisten auszubilden, auch in der Aufmerksamkeitsökonomie der Medien aktiv zu sein und explizit auch gerade marginalisierte, arme Bevölkerungsgruppen, die hier aktiv sind und davon betroffen sind, auch zu fördern. Und bei No Red in Afrika habe ich es nicht so parat, wie die finanziert werden. Bei PACJA, also bei dem Pan-African Climate Justice Alliance, sie werden ganz stark von großen europäischen Entwicklungsorganisationen finanziert. Was gut ist, wenn Geld transferiert wird. Ich habe mich mit denen, die da hauptverantwortlich das organisieren bei PACJA, auch darüber unterhalten. Die sagen immer, das hat keinen Einfluss auf unsere Arbeit, das ist eher förderlich, weil wir dann auch Zugang über diese Institutionen zu europäischen Medien haben. Aber das ist natürlich auch mal eine Frage, wie solche Kämpfe auch finanziert werden. Und Eurozentrismus, wenn es darum geht, anderen vorzuschreiben oder zu behaupten, man hat bessere Lösungen, das ist ein Riesenproblem. Geldtransfer ist erstmal eine gute Sache und auch angemessen. Also das sind zwei transnationale Bewegungen, die ich jetzt mal hervorheben wollte. Und andere wie Green Belt Movement, die sind natürlich immer noch aktiv und auch sehr wichtig und haben vor allem auch eine sehr hohe Anerkennung, vor allem in Kenia. Aber Wangari Maathai hat absoluten Heldenstatus. Ja, also das sind natürlich auch Vorbilder für aktuelle und zukünftige Bewegungen, die total wichtig sind.
Kommen wir nochmal zurück zum Thema der Transformation. Du lehrst ja auch in den Transformationsstudien. Welche Möglichkeit siehst du für eine Transformation? Welche großen und kleinen Schritte müssten kommen und für wie realistisch hältst du diese? Also was wäre ein realistisches Szenario nach deinen Einschätzungen, wie es in den kommenden Jahren weitergehen könnte?
Also ich gehe mal aus von dem, weil das jetzt ja dein Zugang war, dass wir das auch in der Lehre sehr wichtig nehmen. Und da sehe ich mich natürlich selber auch als Transformatorin. Über die Lehre nehme ich natürlich Einfluss darauf, wie zukünftige Entscheidungsträgerinnen argumentieren und mit welcher Perspektive sie überhaupt Probleme betrachten. Deswegen finde ich ja Lehre auch so wichtig. Und ich sehe mich ja auch als, da sehe ich mich nicht, sondern das ist ja auch so, dass ich in dem, mit meinem Beruf auch als Multiplikatorin mitgestalten kann. Also das ist ja auch eine Form von Transformation, dass wir uns gegenseitig, und das macht ihr ja auch jetzt mit diesem Podcast, Informationen verbreiten und Perspektiven verbreiten und wie man Probleme überhaupt betrachten kann. Und das sehe ich als wichtigen Ausgangspunkt. Und so verstehe ich mich ja auch als Wissenschaftler oder das finde ich den wichtigen Punkt von Wissenschaft, dass wir nicht nur Lösungen finden. Und die Frage kommt am Ende immer in die Richtung, was sollen wir denn jetzt tun? Und meine Antwort ist in der Regel erstmal die Probleme besser verstehen. Weil es gibt auch umkämpftes Verständnis der Probleme. Es gibt ja nicht nur ein Auseinandersetzen darüber, was sind die besseren Lösungen, sondern wie müssen wir die Probleme eigentlich verstehen? Und viele meiner Kollegen und Kolleginnen, die diese Fragen bekommen, wie soll das denn gehen mit der Transformation zu einer Klimagerechtigkeit, die fangen an, darüber zu sprechen, ja, wir brauchen eine bessere Regulation, wir brauchen Ökosteuer und diese Dinge. Und ich würde immer argumentieren, also die Lösung muss ich nicht präsentieren, weil das ist auch nicht mein Job. Mein Job als Wissenschaftlerin ist, Wissen zu generieren und weiterzutragen. Als Aktivistin sehe ich eher meine Aufgabe, hier an meinem direkten sozialen Umfeld was mitzugestalten und zu verändern. Also Hamburg zur ersten autofreien Stadt zu machen, das möchte ich, das ist mein Ziel für dieses Jahr. Und natürlich auch die entsprechenden Akteure zusammenbringen, die sowas umsetzen können. In der wissenschaftlichen Diskussion finde ich es wichtiger zu verstehen, wie deuten wir eigentlich das Problem? Weil erst wenn wir uns über die Problemdeutung verständigen, daraus folgen immer automatisch direkt die Lösungen. Ja? Und vielleicht nochmal zum Ursprungsfrage, was ist eigentlich Gerechtigkeit, nochmal zurückkommen. Das kann man nämlich sehr, sehr unterschiedlich verstehen, was Gerechtigkeit ist. Und die Ursprungsidee, als der Begriff diskutiert wurde, ich hatte ja schon gesagt, ursprünglich wurde Klimagerechtigkeit eigentlich mit Kohlenstoffgerechtigkeit gleichgesetzt. Und das ist auch das, was die deutsche Klimapolitik prägt. Wir zählen Kohlenstoffemissionen. Und diese quantitative Zahl, die muss kleiner werden. Das ist, so funktioniert ja die deutsche Klimapolitik. Und dahinter steht eine Idee von Verteilungsgerechtigkeit. Und die Lösung ist dann, wir müssen uns entscheiden, wollen wir ein Kohlenstoffbudget pro Kopf oder damit das gerecht verteilt ist, wie viel jeder Mensch auf der Welt emittieren darf. Das ist ja auch das, was Greta Thunberg momentan immer nach außen trägt. Die Kohlenstoffbudgets sind schon fast aufgebraucht. Das sagt der IPCC in seinem letzten Bericht. Stimmt auch. Man kann das Problem aber auch anders verstehen und eben wegkommen von diesem quantitativen Blick auf Gerechtigkeit. Es gibt andere, die verstehen Gerechtigkeit eher als Entwicklungsgerechtigkeit. Und das spielt eine große Rolle, vor allem in der Kolonialismusbewegung. Nämlich zu sagen, Entschuldigung mal, ihr Industriestaaten, ihr habt doch in der Vergangenheit schon so viel Schulden angehäuft, vielleicht solltet ihr die erstmal zurückbezahlen und uns Entwicklungschancen gewähren. Das heißt, eigentlich brauchen die Länder des globalen Südens ein höheres Kohlenstoffbudget, um überhaupt eine Chance zu haben, auch Entwicklungsimpulse zu setzen. Und es gibt noch eine weitere Idee von Gerechtigkeit, nämlich Chancengerechtigkeit. Das ist eher so eine neoliberale Idee oder auch eine sozialdemokratische Idee. Also alle sollen die gleiche Chance haben, ihre Zukunft zu gestalten. Und das führt meistens zu der Lösungsidee, investieren in grüne Ökonomie. Also wir müssen es möglich machen, dass wir weiter Wachstum generieren, damit alle Leute die gleichen Chancen haben. Und alle werden irgendwie davon profitieren. Diese Trickle-Down-Idee, Wachstum ist gut für alle, auch wenn manche mehr davon profitieren. Aber im Prinzip haben alle was davon. Und grüne Ökonomie ist das, was wir brauchen. Und das ist Quatsch, wenn wir wissen, es gibt endliche Ressourcen, weil Wachstum braucht immer mehr Ressourcen. Also das kann überhaupt nicht funktionieren, auch wenn es grün heißt. Und gerade da stecken so viele Probleme der globalen Ungerechtigkeit drin, weil die Kosten der grünen Ökonomie externalisiert werden in den globalen Süden und so weiter. Und man kann aber auch eine Idee von manche nennen das korrektive Gerechtigkeit, nämlich eine Idee von Schadensausgleich. Und das spielt bei den UN-Klimagipfeln auch, vor allem vor einigen Jahren hat das eine große Rolle gespielt, als es primär darum ging, es unter dem Stichwort Loss and Damage, da wurde geschaut, wer sind eigentlich aktuell die Länder, die am meisten Schaden nehmen durch den Klimawandel und wie können wir das irgendwie finanziell ausgleichen? Also korrigieren die Ungerechtigkeit. Daraus ist auch eine neue Idee von Entwicklungszusammenarbeit entstanden. Jetzt letzten Monat hat das deutsche Entwicklungsministerium gerade ihre neue Strategie veröffentlicht, wo es um die Entwicklungspolitik Deutschlands für die nächsten 10 Jahre ging. Und da wird auch nochmal festgeschrieben, wir müssen viel mehr Entwicklungsfinanzierung in Länder bringen, die unter Klimawandelfolgen leiden. Die sind aber immer daran geknüpft, dass diese Mittel eingesetzt werden, um Klimaanpassung und Klimaschutz voranzubringen. Und also ihr merkt schon, diese verschiedenen Formen von Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, Entwicklungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, korrektive Gerechtigkeit sind alle berechtigt, haben aber, wenn die Lösungen so umgesetzt werden, wie sie aktuell formuliert werden, auch alle Nebenwirkungen, die nicht nur positiv sind. Und das ist natürlich die große Aufgabe, da eine Form von Ausgleich zu finden und vor allem aber erstmal wahrzunehmen, bestimmtes Gerechtigkeitsverständnis führt zu bestimmten Lösungen und welche Folgen haben denn diese Lösungen? Ja, sind die für alle Menschen gleich gut? Oder ich fordere als politisch denkende Wissenschaftlerin immer, wenn ihr genau wisst, was die negativen Folgen sind, dann müsst ihr die benennen. Und ich sehe das gar nicht als meine Aufgabe als Forscherin, dass ich die immer benennen muss. Politisch Verantwortliche müssen sagen, das ist meine Lösung, das bringt den und den Vorteil. Sorry, hat aber auch einen kleinen Nachteil. Wollt ihr das trotzdem akzeptieren? So muss Politik ja laufen und nicht nur die positiven Effekte in den Vordergrund zu stellen.
Du hast eben angesprochen, dass es eine sehr große Rolle spielt, wie das Problem gerahmt wird. Also das heißt, wie es in der öffentlichen Debatte definiert wird, welche Ursachen zugeschrieben werden, wie es moralisch gedeutet wird und welche Handlungsempfehlungen entsprechend abgeleitet werden. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Und du hast ja auch in dem Wörterbuch Klimadebatte mitgeschrieben. Worum genau geht es in dem Buch und was ist das Ziel?
Das ist natürlich freundlich, dass du das ansprichst. Also das ist vor mittlerweile 4 Jahren entstanden. Und mein Ursprungsunbehagen, also das schließt sehr an das an, was ich gerade gesagt habe. Ich fühle mich eigentlich gar nicht dafür verantwortlich, mal zu sagen, eure Lösungen haben echt einen negativen Impact. Und das war aber genau der Anlass zu diesem Wörterbuch Klimadebatte. Vor 4 Jahren kam dieser Begriff sehr stark geworden in der Klimapolitik der Klimaneutralität oder Kohlenstoffneutralität. Und ich habe gesagt, daran ist nichts neutral, weil es geht ja genau darum, Klimaschutzaktivitäten gegenzurechnen mit Kohlenstoffemissionen. Und das ist so eine Kalkulation und so funktioniert aber Natur nicht. Und dahinter steckt ja die Idee, ich kann hier in Europa weiter emittieren, wenn ich dann im globalen Süden einen Wald aufforste. Ja, das ist ja die Idee von, ich mache eine Flugreise und zahle ein bisschen was obendrauf, damit irgendwo ein Baum gepflanzt wird oder eine Person nicht mehr mit Holzkohle kocht, sondern lieber ein bisschen effizienter. Und diese Art von Gegenrechnen wird ja Klimaneutralität genannt. Die deutsche Bundesregierung sieht das auch genau als ihr Ziel. Und wir wollten gerne wissen, was steckt eigentlich hinter solchen Begriffen? Und das ist tatsächlich ein Wörterbuch, wo wir genau diese Begriffe mal untersucht haben. Davon gibt es sehr, sehr viele, wo die was bezeichnen, wo man denkt, ja, das ist ja super, Klimaneutralität, das ist doch genau das Ding. Und wo kommen die Begriffe eigentlich her? Was machen sie? Und was sind ihre Folgen? Und das haben wir uns in dem Band genauer angeguckt. Und ich habe dann einfach sehr viele Kollegen und Kolleginnen angesprochen, dass sie das sind glaube ich 45 Begriffe, das mal hinterfragen. Was sind eigentlich die Folgen dieser als Lösung präsentierten Begriffe? Und das Interessante ist, die Autorinnen sind ausschließlich Wissenschaftlerinnen, dass das außerhalb von der Wissenschaft sehr stark rezipiert wurde, weil offensichtlich so eine Art Wörterbuch hier interessant ist, um zu sehen, aha, hier wird mir ein Konzept angeboten, wo kommt es eigentlich her, wer hat da Interesse dran, was bedeutet das? Und ich bin sehr oft eingeladen worden, das Buch zu diskutieren mit Gewerkschaften, mit Studierendennetzwerken, mit kommunalen Akteuren. Und das finde ich natürlich gut, wenn das zur Kenntnis genommen wird. Aber auch, dass es so ein breites Interesse gibt, auch diese auf diskursiver Ebene die Klimapolitik auch mal kritisch zu hinterfragen.
Wir haben jetzt gerade schon über dein Buch geredet, über die Literatur. Welche nicht-akademische Literatur könntest du empfehlen für Menschen, die einen Einstieg in das Thema haben wollen?
Ich kann natürlich nur Bücher empfehlen, die so an der Schnittstelle sind zwischen Aktivismus und akademischem Kontext. Es gibt zurzeit erfreulich einige Bücher. Und da ich mir selber vorgenommen habe, ein Buch über Klimagerechtigkeit zu schreiben, nehme ich die natürlich alle zur Kenntnis und lese mir die alle durch, in der Hoffnung, ja, wenn irgendjemand genau das geschrieben hat, was ich eigentlich schreiben will, ist auch gut, dann braucht es das nicht mehr. Aber auch, um zu sehen, wie vielfältig ist denn die Debatte und was fehlt denn eigentlich noch. Und deswegen in dem Kontext habe ich mir im Moment einen ganz guten Überblick. Und ich war ganz begeistert von einem Buch, euch zeige ich es mal, den anderen sage ich, wie es heißt. Das ist zufällig auch eine Geografin aus Großbritannien, die ein Buch geschrieben hat, das heißt, es auf Englisch geschrieben, ist aber auch nur ein Büchlein, liest sich wirklich sehr gut. Das heißt A Billion Black Anthropocenes. Darüber haben wir uns noch nicht unterhalten. Anthropozän ist ja der Begriff, wie auch das Problem benannt wird, des Klimawandels. Und ihre These ist im Prinzip, das Problem ist ein extraktivistischer Kapitalismus. Also Natur wird weiter ausgebeutet, auch für den grünen Kapitalismus. Und dass dieser Extraktivismus, diese Ausbeutung von Natur an Menschen im Kolonialismus verankert ist. Also es ist ja kein Zufall, dass diese Klimaschutzprogramme in den globalen Süden transferiert wird, dass da der Klimaschutz geleistet werden muss. Und sie sagt im Prinzip, dieser extraktivistische Kapitalismus und Kolonialismus, das sind die Ursachen der Klimakrise. Und das macht sie auf so eine überzeugende Art, dass ich dachte, ich habe doch eigentlich schon fast alles, ich weiß doch fast alles dazu und war total begeistert, was sie auch noch für Perspektiven geöffnet hat, vor allem, weil sie sich primär auf schwarze feministische Theorien bezieht. Und ein zweites Buch möchte ich euch auch empfehlen, auch englischsprachig, aber auch sehr gut lesbar. Und das ist ein Sammelband, der ist auch letztes Jahr erschienen, das heißt Climate Futures. Reimagining Global Climate Justice, also wie können wir globalen Klimagerechtigkeit uns überhaupt vorstellen und oder auch neu vorstellen. Und das ist ein Sammelband von wissenschaftlichen und aktivistischen Perspektiven, die teilweise auch Gegen- und Gegenrede sind. Also man hat ein Argument verstanden, dann liest man den nächsten Text, die alle relativ kurz sind, und denkt, stimmt, das kann man auch eigentlich anders sehen. Beide Bücher sind ungefähr für 20 Euro zu haben. Und die haben mich sehr, sehr angeregt, über verschiedene Perspektiven des Klimawandels nochmal nachzudenken. Als Tipp für deutsche Texte, es gibt einen Begriff, über den wir auch noch nicht gesprochen haben, der in der deutschen Diskussion viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, imperiale Lebensweisen. Also die versuchen zu verstehen, globale Klimaungerechtigkeit hat auch was damit zu tun, wie wir in Europa konsumieren, was wir für ein Verständnis haben, wo eigentlich unsere Güter produziert werden sollen und die Vernetzung zu verstehen. Und es gibt eine, die nennt sich Imperiale Lebensweise Autorinnenkollektiv, die diese Perspektive aufbereitet haben, so dass sie auch gut aufzunehmen verständlich ist. Also da braucht man nicht viel Vorwissen, um das nachzuvollziehen. Das Buch, was sie publiziert haben 2017, heißt Auf Kosten anderer. Also der trägt die Kosten, die anderen, auf Kosten anderer. Und das ist auch sehr gut mit schematischen Abbildungen und so nachzuvollziehen. Und das ist auch als kostenloser Download zu haben. Das ist ja immer noch interessanter. Das Wörterbuch Klimadebatte ist teilweise als kostenloser Download zu haben auf dem Verlag, wo das erschienen ist, bei Transkript. Also meine Message ist immer, was gegen die Klimakrise hilft, auch lesen und diskutieren. Also sich mit vielfältigen Argumenten zu versorgen und vor allem natürlich auch darüber zu sprechen, so wie wir das jetzt ja auch gemacht haben. Das bringt auch Kraft für Klimagerechtigkeitskämpfe.
In den Zeiten von Corona verbringen wir auch viel Zeit zu Hause. Da ist vielleicht der ein oder andere Filmtipp vielleicht auch noch ganz gut.
Ihr hattet ja schon angedeutet, dass ihr mich nach Filmtipp fragt. Und ich habe eine Weile darüber nachgedacht und ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Filmtipp. Also es gibt viele, und das bringen auch immer meine Studierenden aus den Transformationsstudien, bringen immer ganz viele Filmideen mit, wo gute Beispiele präsentiert werden, wie man klimagerecht leben kann. Und ich bin meistens davon genervt, weil das meistens Lebensrealitäten von gut verdienenden Akademikerinnen sind, die dann beschließen, ich gebe meinen Job auf und werde jetzt Schafzüchterin. Und das kann nicht die Lösung sein. Also das ist für einzelne Personen, ist das vielleicht genau richtig, aber auf so einer individuellen Ebene bringt man keine globale Klimagerechtigkeitsbewegung voran. Und zu globalen Kämpfen, es gibt ja auch viel Dokumentation über die Kämpfe im Hambacher Forst oder von Ende Gelände. Das ist natürlich wichtig und auch, da kommen auch wichtige Statements zum Tragen. Aber der Klimagerechtigkeitsfilm, ich kann keine Filme drehen, aber vielleicht hört ja jemand zu, der oder die da Fähigkeiten hat. Das fehlt noch.
Das ist doch ein schöner Aufruf. Falls euch, die ihr zuhört, gute Filme dazu einfallen, die wir in unsere anstehende Reihe von Film- und Diskussionsabenden aufnehmen könnten, dann schreibt uns gerne. Vielen Dank, Sibylle, für diesen spannenden Input, aus dem ich wirklich viel mitgenommen habe. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht im Rahmen unserer kommenden Veranstaltung nochmal wiederhören.
Ich möchte auch Danke sagen. Ich habe dir super, super gerne zugehört und habe sehr viele wichtige Menschen kennengelernt. Warangi Maathai, Richard Odingo, Apakia. Und die Publikation werde ich mir dann auch mal reinziehen. Bin ich gespannt. Vielen Dank, Sibylle.
Ja, sehr gerne.
Podcast.